ist auch gerade so eine philosophische Diskussion. Es geht schon beim Jazzbegriff los, der überhaupt nicht mehr unumstritten ist. Töne erzeugen und die irgendwie so aneinander zu basteln, dass sie in ein bestimmtes Schema reinpassen und dann so klingen, als seien sie Jazz, das ist keine Frage, das kann die KI. Wie lange wird es Jazz noch geben? Jazz wird es immer geben. Eine Musik, die auf Grundlage von Interaktion und Improvisation und Zuhören, also gegenseitigem Zuhören der KünstlerInnen untereinander bei Musik, praktischem Musikmachen achtet, die wird es immer geben.
Seit Beginn der Menschheit ist Musik Teil wohl unseres Lebens, unseres Zusammenseins. Und die Musik ist über viele, viele Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar sehr konstant geblieben. Sie ist analog gewesen und sie ist es bis heute in ganz vielen Elementen. In der Klassik natürlich, aber auch im Jazz im Wesentlichen. Und trotzdem hat die Musik vor vielen Jahren schon die erste Revolution in Richtung Digitalisierung hinter sich gebracht. Aber es war nur der Tonträger. Aus Schallplatten wurden CDs, wurden Bitströme, die irgendwann sich auch mal gelöst hatten von dem physischen Medium. Nun erleben wir eine nächste Revolution. Die Musik macht sich selbstständig. Und wir wollen heute mal herausfinden, was hat denn das ganze Thema KI, große Datenströme, generative KI, was hat denn das für Auswirkungen auf die Musik, die wir so lieben? Und ich freue mich sehr, dass wir heute vom Jazz-Institut Darmstadt einen Gast dabei haben, der sich nicht nur mit der heutigen Musik auskennt, sondern auch nach hinten schauen kann. Und wir wollen mit ihm darüber nachdenken, was macht denn eigentlich Digitalisierung mit der Musik? Herzlich willkommen in unserem Podcast, Arndt Weidler.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Hallo Arndt, schön, dich zu sehen.
Hallo Frauke.
Arndt, bei mir, Frauke weiß das und manche unserer Zuhörer vielleicht auch, bei mir kannst du Begeisterung damit wecken mit allem, was Tasten hat. Also nicht Laptops, sondern alles, was weiße und schwarze Tasten hat. Also ich bin begnadeter Ignorant und Dilettant auf dem Klavier. Spielst du denn auch ein Musikinstrument, wenn du hier in so einem Musikinstitut arbeitest?
Ich besitze ein Klavier, aber ich spiele es nicht. Also das heißt, ich spiele es nicht so, dass ich behaupten könnte, ich würde darauf... Also ich improvisiere sehr stark darauf. Es entspannt mich total dabei, aber ich würde das jetzt nicht vor Publikum anbieten.
Ich vermute mal, dass du ja mit Vollprofis arbeitest in deiner Arbeit, wenn du in so einem Institut arbeitest. Was machst du denn da eigentlich? Ja? Und wie spielen Jazzmusiker oder Profimusiker in deinem beruflichen Leben eine Rolle?
Also das Jazz-Institut Darmstadt ist erstmal ein Musikinformationszentrum. Das heißt, wir sammeln und verbreiten Informationen über Jazz im Wesentlichen. Das ist unser Schwerpunkt natürlich. Wobei alle Formen afrodiasporischer Musik beziehungsweise afroamerikanischer Musik da eine zentrale Rolle spielen. Wir sind aber im Kern ein Musikarchiv und ein Forschungsarchiv für Jazzmusik. Und eine Fachbibliothek, eine öffentliche auch. Also man kann zu uns kommen und kann eben Medienmaterialien sichten und nutzen und verwerten. Meine Aufgabe da ist letztlich sowohl die Betreuung des Archivs als auch die Informationsangebote sozusagen am Laufen zu halten, die wir anbieten, unter anderem auch eine Datenbank zum Jazzleben in Deutschland. Und auch der ganze, naja, auch teilweise geschäftlicher Bereich, der halt eben auch dazu gehört. Wir sind eine städtische Einrichtung, also auch die Verknüpfung mit den städtischen Kollegen.
Ich möchte jetzt Christophs Frage zu, wie spielen die Musiker in dem Job eine Rolle, nicht vorweggreifen, aber zu dem Archivthema habe ich gleich noch ganz viele Fragen.
Also dann erwähne ich schnell noch die MusikerInnen, ja. Klar, also unsere NutzerInnen sind natürlich im Wesentlichen Menschen, die eng mit der Musik verbunden sind. Aber das sind eben nicht nur MusikerInnen, sondern es sind natürlich auch JournalistInnen, ForscherInnen, Studierende. Das sind Leute, die über die Musik schreiben in irgendeiner Art und Weise. Also JournalistInnen, AutorInnen, Leute, die publizieren zu dem Thema. Also auch mit Labels haben wir Kontakt, mit Festivals, mit Clubs. Das ist ja eine ganz breite Szene, die da mit der wir zusammenarbeiten sozusagen und denen wir unsere Services sozusagen auch anbieten.
Und als wir noch die 20 im Alter hatten, haben wir ja zusammen Konzerte organisiert. Macht ihr das auch noch? Oder ist das wirklich rein sozusagen Archiv und
Forschung? Wir haben im Moment eine Phase, wo wir keine Konzerte akut sozusagen organisieren vor der Brust haben. Wir haben das immer schon gemacht. Das war aber immer mehr die persönliche Leidenschaft der Mitarbeitenden sozusagen, dass wir auch immer die Verknüpfung eben haben wollten zwischen der Theorie, die wir ja verkörpern oben im Archiv oder in der Sammlung und der Praxis eben, die dazugehört, die gelebte Praxis eben. Auch die zeitgenössische gelebte Praxis. Es ist ja nicht nur ein Abspielen von der 100-jährigen Jazzgeschichte sozusagen, auf die wir zurückblicken, sondern es ist immer auch das Fühlen dessen, was gerade im Moment innerhalb der Szene passiert.
Ich selber habe nur ein halbes Jahrhundert hinter mir, also ich bin gerade 50 geworden, also gerade ist auch schon wieder ein halbes Jahr her. Und wenn ich mir überlege, wie ich Musik angefangen hatte zu konsumieren und zu produzieren, also meine erste Musikerlebnisse waren mit meinem Kassettenrekorder vorm Fernseher und dann irgendwelche Titelmusiken mitzuschneiden. Die Kassetten gibt's leider nicht mehr heute, glaube ich.
Und dann schade hat sich das eigentlich. Schade
ja,
eigentlich.
Ja, aber die, wir suchen gerade wieder die ganzen Titelmelodien. Also das war sehr, sehr direkt. Das heißt, Musik war sehr schwierig zu generieren. Ich habe in meiner Jugend lange davon geträumt, ein Musikstudio zu haben. Ja, und heute habe ich eins. Also ich glaube, jeder hat eins auf seinem iPad mit GarageBand. Und in Wirklichkeit steht da noch ein bisschen mehr im Keller bei mir inzwischen. Das heißt also, wir haben einen dramatisch leichteren Zugang zu Musik, als wir das noch vor 10 oder vor 20 Jahren hatten. DAWs, digitale Audio, Workstations und so weiter ermöglichen ja wirklich jedem Musik auf von ganz schlechtem Niveau und Copy and Paste bis zu ganz tollen Sachen zu bauen. Wie verändert dann das sich aus eurer Sicht? Weil ihr habt ja nicht nur diese Konservierung von Musik wahrscheinlich als Aufgabe, sondern ihr wollt ja auch was darüber erzählen. Ihr wollt auch was rausfinden über Musik.
Also ganz konkret ändert sich es insofern, dass wir vor etwa 10 Jahren noch täglich etwa 20 bis 25 CDs zugeschickt bekommen haben. Von Musikerinnen, Musikern, von Labels natürlich auch direkt. Das findet eigentlich gar nicht mehr statt. Das heißt nicht, dass gerade auch im Jazzbereich keine CDs mehr produziert werden. Das tun Musiker aus ganz unterschiedlichen Gründen immer noch. Aber sozusagen für die Bewerbung ihrer Musik verwenden sie mittlerweile andere Plattformen. Das heißt, wir kriegen natürlich dann auch eben entsprechende Links geschickt oder wir kriegen die Files halt geschickt von den Musikerinnen und Musikern. Geht uns ein Stück weit an Informationen immer verloren, an Zusatzinformationen, die man erhalten hat über eine CD, über das Booklet, über das Cover oder die CD-Rückseite zum Beispiel. Aber so hat sich das für unsere praktische Arbeit auch verändert.
Das heißt aber, also bei euch hat sich in der Arbeit durch das Medium auch verändert, wie ihr die Musik konsumiert, wie ihr da reinhört, wie ihr damit umgeht, mit dem, was zu euch geschickt wird. Wie muss man sich das vorstellen? Was hat sich da verändert im Erleben?
Es ist die Geschwindigkeit immer. Also das Digitale verändert einfach die Geschwindigkeit deiner Nutzung. Es ist schwieriger geworden, sage ich mal, das Essentielle in der Musik rauszuhören, die Geschwindigkeit dieser kurzen digitalen Tracks, die du ja eigentlich immer bekommst, du bekommst ja auch in der Regel dann immer nur ein Stück oder so. Manchmal, natürlich bekommt man auch ganze Platten, ganze Aufnahmen, Sessions zugeschickt. Aber in der Regel ist es ja immer nur ein Stück, mit dem sich Musikerinnen zum Beispiel bei uns bewerben, um jetzt ein Konzert zu spielen. Die Art und Weise, wie ich an sowas dann drangehe, ist eine völlig andere, als wenn ich eine CD in der Hand habe, wo ich dann auch mal skippe oder mir das sechste Stück auf der CD dann auch mal anhöre oder vielleicht ein ganzes Stück komplett durchhöre und einfach mal um zu hören, wie endet das Ganze oder wo führt's hin, wie ist die Improvisation im Mittelteil oder wie auch immer, wie so Stücke halt aufgebaut sind, je nachdem. Man hört definitiv anders, Entschuldigung, ja.
könnt ihr denn auch feststellen, dass der Aufbau der Musik, also die Länge, die Art und Weise, wie lang ein Intro sein darf und so weiter, dass sich auch das anpasst? Also ich glaube, wir haben ja so einen ersten Anpassungsdruck gehabt durch das Radio. Also ich muss ein Radio-Edit machen, damit ich das noch spielen kann und damit dann nicht hier die Hörer wegklicken oder abschalten. Jetzt haben wir TikTok, jetzt haben wir so ganz kurze Formate. Wir haben auch diese 30-Sekunden-Regel zum Beispiel auf Spotify. Ein Lied gilt als angespielt, wenn es 30 Sekunden durchgehalten hat. Merkt ihr das auch im Aufbau? Könnt ihr das nachvollziehen?
Man muss dazu sagen, ich meine, der Jazz ist ja so wahnsinnig vielfältig. Also es gibt, ne, also es gibt tatsächlich dann, es gibt ja Genreformen, die dann eher pop-orientiert sind und die sicher sehr viel mehr auf diese Regeln achten oder möglicherweise mehr auf diese Regeln achten in der Länge der Tracks, an der Wiedererkennbarkeit der Melodien, der Harmonien, auf die Eingängigkeit der Rhythmen oder sowas. Aber es gibt natürlich auch einen ganz anderen Bereich, der in die freiere Improvisation geht, der assoziative Stücke hat und die sich nicht darum kümmern. Ob das jetzt sozusagen konform ist mit den Möglichkeiten oder Notwendigkeiten, die Spotify vermeintlich davor gibt. Das ist ganz unterschiedlich einfach. Also ich sehe eigentlich, dass die Musikerinnen im Jazzbereich noch nicht so sehr davon geprägt sind. Ich habe jetzt gerade heute noch was gelesen, dass die ersten 15 Sekunden spielen quasi bei Spotify geben den Ausschlag, ob jemand an dem Stück dann dran bleibt oder nicht. Und dass das ganz essentiell ist für den Erfolg von einem Musikstück bei diesen Streamingdiensten. MusikerInnen bemühen sich immer sozusagen mit dem Auftakt ihrer Stücke Aufmerksamkeit für das Stück zu erreichen oder den besonderen Ton, die besondere Stimmung des Stückes einzufangen, neugierig zu machen auf das, was möglicherweise danach kommt. Das ist nur in der frei improvisierten Musik oder in der improvisierten Musik natürlich ein ganz anderes Vorgehen unter Umständen als in der Popmusik.
Darf ich noch mal eine ganz einfache Frage stellen? Ich fürchte, die Antwort ist nicht so einfach. Was ist denn überhaupt Jazz? Wie definiert ihr denn, was Jazz ist?
Ich sage immer, Musik ist auch Jazz. Also, wir definieren bei uns Jazz, also wenn es bezogen auf unsere Einrichtung ist, auf das Jazz-Institut oder auf die Sammlung, die wir haben, dann ist das, sind es alle Musikformen, die aus der afroamerikanischen Musiktradition kommend, Improvisationsinhalte beinhaltende, zeitgenössische Musik ist. Also das ist eine ganz, ganz grobe. Also wir brauchen keinen Viervierteltakt, um es als Jazz zu identifizieren, aber es sollte Elemente der Improvisation enthalten, sage ich mal. Aber das ist ein sehr, sehr, also es bezieht sich wirklich nur auf die Musik, weil ich sehe Jazz, und das ist auch ein Verständnis von uns als Einrichtung, ich sehe Jazz natürlich immer auch als eine gelebte Kultur. Und das ist ja in der Musik spiegelt sich das wieder, aber es ist nicht direkt über die Musik hörbar sofort.
Wie trefft ihr Archiventscheidungen? Also das ist ja, ihr kriegt Sachen zugeschickt, ihr seht Sachen, ihr kümmert euch um historische Lücken zu füllen. Die Definition, die jetzt genannt hast, ist eine, aber dann ist es natürlich wirklich viel. Ja. Wie wählt ihr aus, was einen bestimmten Zeitraum gut repräsentiert oder ungewöhnlich ist für einen Zeitraum und deswegen archiviert werden sollte? Oder was ist?
Nein, also unsere Aufgabe als Archiv ist ja zuerst mal, wir sammeln alles. Also tatsächlich alles, was kommt. Wenn jemand behauptet, es sei Jazz, dann nehmen wir das auch erstmal als solchen wahr. Mhm. Ja, es ist natürlich so, wie bei allen großen Archiven, Bibliotheken, Sammlungen, ist es so, dass du mit bestimmten Nachlässen, Schenkungen und dergleichen immer ein Konvolut an Material bekommst, das unter Umständen dann nicht so in bestimmte Schemata reinpasst, die ich jetzt auch genannt habe, also die eindeutig als Klassik identifizierbar ist oder als Popmusik oder als indische Musik oder irgendeine andere Art von Musik mit anderem kulturellen Hintergrund identifizierbar ist. Und die wird dann bei uns, wir bewahren die auch auf, tatsächlich, aber die kommt halt nicht in die Sammlung, wird unter Umständen dann halt eben nachrangig erfasst oder gar nicht erfasst oder kommt in andere Bestände rein oder wird als Tauschobjekt mit anderen Archiven zum Beispiel wäre denkbar, dass die dann zur Verfügung steht.
Jetzt kommt ja diese Musik erstmal ins Archiv. Ich komme aus Marbach am Neckar, da haben wir ein ganz berühmtes Literaturarchiv. Also das heißt, da kommt alles, was textuell ist, rein. Das ist ganz faszinierend, in den Katakomben auch mal zu sein. Ich habe auch schon sehr, sehr interessante Originale in den Händen halten dürfen. Die Art und Weise, wie ich zu meiner Jugend oder zu Beginn des Erwachsenenlebens oder im Studium darauf zugreifen konnte, war, ich musste zu einem Zettelkasten gehen. Ich musste eigentlich schon wissen, was ich suche. Ne? Und dann konnte ich über Verschlagwortung und so weiter hinkommen. Das hat sich ja radikalst geändert. Wie ist das denn bei der Musik? Also wie komme ich denn an eure Musik heran, wenn ihr da eine Schellackplatte noch im Archiv stehen habt? Ist es auch schon digital? Kann ich das zugreifen? Und wie finde ich auch das und wie beschreibt ihr das, was ich finden könnte?
Gute Frage. Da gibt's, es gibt natürlich Bibliotheksstandards, die solche Sachen auch für Musikarchive, Standards nach den Metadaten, die da sozusagen erfasst werden müssen, dem wir in der Form nicht folgen. Wir haben unsere eigenen Kriterien. Also wir haben zum Beispiel irgendwann rein aus praktischen Erwägungen entscheiden müssen wollen, dass wir nicht die kompletten diskografischen Angaben, die dann da erforderlich sind für die Erfassung unserer Schallplatten zum Beispiel, aufnehmen, sondern wir führen einfach Datenbanken, die bestimmte Kerninformationen für uns enthalten, nach denen wir dann suchen können und gehen davon aus, dass alle weiteren Informationen, die möglicherweise Forschende zu dieser Veröffentlichung brauchen, dann eben durch andere Quellen auch erschlossen werden können. Also dann gibt es dann Diskografien, die sehr umfangreich sind. Also gerade in der historischen Jazz, bei historischen Jazzaufnahmen gibt es da wahnsinnig umfangreiche und vollständige Diskografien. Und das müssen wir alles nicht selbst machen. Das Zweite ist, also wir haben da eine Katalogisierung sozusagen nach unseren eigenen Maßstäben, die bestimmte Beschreibungen dieser Aufnahme enthält. Titel, Aufnahmenummer, Aufnahmedatum, Aufnahmeort, Interpret und so weiter. Und die dann eben durchsuchbar ist und die dann eine Nutzerin, Nutzer bei uns im Archiv dann eben über eine Abfrage bekommen kann und dann auch die dann entsprechend auch findet im Regal tatsächlich physisch. So, und wir bieten auch, und das ist eine praktische Überwägung auch, wir bieten unsere Sammlung, auch gerade unsere Tonträgersammlung, nicht digital an. Das wäre absurd, das können wir gar nicht leisten. Also ich habe einmal im Deutschen Musikarchiv in Leipzig und ist in Frankfurt und Leipzig sind ja die Standorte fürs Deutsche Musikarchiv, einmal dort einen Besuch gemacht in Leipzig und gesehen, was die täglich an Material, an Zugängen haben. Und die versuchen das also zu digitalisieren. Und mit einem Personalaufwand, den wir als Jazz-Institut Darmstadt in keiner Weise leisten könnten. Also wir können gar nicht alles, wir können das gar nicht digitalisieren. Deswegen haben wir uns gleich dafür entschieden, solche Dinge nicht zu digitalisieren. Anders ist es unter Umständen heute mit den Sachen, die wir jetzt ja schon digital zugeschickt bekommen.
Ich stelle mir das gerade vor, was ihr da zugeschickt bekommt und wie inklusiv eure Kriterien sind. Und wenn ich jetzt höre, dass ihr alles archiviert, dann denke ich da so ein bisschen mit Schrecken dran, was passieren könnte, wenn jemand die generative KI auf euch ansetzt und ein Jazzstück nach dem anderen generiert. Bei Definition ja improvisiert mit einer starken Zufallskomponente. Was zählt als Musik? Muss da ein Mensch dahinter stehen oder reicht ein Mensch, der einen schlauen Prompt gemacht hat und innerlich Jazzkultur lebt? Und wie geht das weiter?
Das ist keine so einfach zu beantwortende Frage tatsächlich, weil wir machen alle 2 Jahre so ein Symposium und darum, beim vorletzten Mal ging es darum, wie offen ist der Jazz? Und das bezog sich natürlich auch nicht nur auf auf Teilhabe in der Praxis sozusagen, sondern es bezog sich also auf soziale, soziologische Aspekte, sondern es bezog sich natürlich auch darauf, wo grenzen wir uns möglicherweise ab gegenüber anderen Musikformen und das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Diskussion. Das ist auch geradezu eine philosophische Diskussion. Es geht schon beim Jazzbegriff los, der überhaupt nicht mehr unumstritten ist letztlich. Also in den USA gibt es seit langem eine Diskussion darum, insbesondere von schwarzen Musikern, die den Begriff vehement ablehnen und für ihre Musik. Und das ist eine Diskussion, der wir uns auch gerade stellen müssen, weil es geht ja letztlich nur darum, also es gibt diesen klassischen Ausspruch von Duke Ellington, es gibt nur gute und schlechte Musik und das ist nicht Jazz, was ich mache, sondern in dem Sinne. Und das ist für uns wahnsinnig schwierig, das auch persönlich dann zu entscheiden, klar. Also ob das jetzt unsere persönliche Meinung nach noch Jazz ist oder nicht. Deswegen lassen wir das relativ offen.
Man kann es auch ein bisschen an den Jazz-Festivals sehen. Also ich war in Perugia oder in den Jazz Open in Stuttgart. Da tut man sich teilweise schon schwer mit diesem ganz traditionellen Jazzbegriff. Es gibt eine tolle Webseite, All the Noise heißt die, und die listet ja sämtliche nur denkbare Musikstile erstmal auf in so einem Graphen. Also das heißt, man sieht eine Übersicht von ganz, ganz vielen Punkten und die Nähe der Punkte ist praktisch, wie ähnlich sind diese Stile. Und das Spannende ist vor allem, das sind weit über 4000 Musikstile. Das heißt also, das ist so fein granular inzwischen und die Trennlinie zu ziehen, wo fängt denn der Jazz in diesem Riesengebilde an und wo hört er auf, fällt auch da sehr schwer. Definitionen sind ja oft ja auch ein Hinweis oder ein Hilfsmittel, um Orientierung zu geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf euch zugehe und sage, Mensch, was kann ich denn bei euch finden? Was kann mich inspirieren? Was ist ähnlich? Ja, wir sind ja dann weit über das hinaus, wie eine Besetzung aussieht. Wir sind dann eher in den Fragen, welche Stile, welche Ideen, welche Konzepte stecken dahinter?
Also das würde praktisch würde so aussehen, dass wir sozusagen mit den Leuten ein Gespräch führen einfach und versuchen.
Ah, ihr habt eine natürliche als Mitarbeiter, Intelligenz.
Keine natürlich, KI. Wir haben keine, ah, keine gibt's, da steht keine KI dahinter. Wenn uns Leute sagen, ich interessiere mich jetzt für den Jazz der frühen 20er Jahre oder für deutschen Jazz aus den 30er Jahren zum Beispiel. Und gibt es da Aufnahmen und wer sind denn da so die MusikerInnen gewesen, die damals da eine Rolle gespielt haben und wie klingt das dann? Oder ich habe mal im Radio das und das gehört und habt ihr was so ähnlich klingt? Dann ist die künstliche Intelligenz überhaupt nicht mehr künstlich, sondern die ist ganz menschlich dann und die besteht dann natürlich in uns.
Ich möchte mal auf einen Begriff eingehen, den du vorhin in der Definition verwendet hast, nämlich den der Improvisation. Improvisation, also ganz oft fragen mich Menschen, also ich spiele auch Klavier und improvisiere auch sehr gerne, und dann kommt oft die Frage, wie kommt man denn dahin, wie geht das? Und der Weg ist eigentlich ziemlich einfach. Also du musst halt einfach nur sehr viele Pattern dir drauf schaffen und irgendwo hier abspeichern. Und Improvisation ist ja zunächst nochmal so diese Rekombination von Dingen, die man schon mal gehört hat und dann weiterführt. Das erinnert mich schon ein bisschen auch an das, was die generative KI gerade macht, nämlich sich ganz viele Dinge anzuschauen und dann neue Kombinationen statistisch verteilt daraus abzuleiten.
Würde ich dir widersprechen.
Wunderbar. Warum?
Würde ich dir widersprechen. Weil Improvisation auch Interaktion ist. Also, oder aus der Interaktion resultiert. Also, das ist ja auch ein wichtiges Element, auch gerade im Jazz. Das ist, dass du situativ, ad hoc Entscheidungen fällst, auf Grundlage dessen, was du gerade selbst gehört hast. Und zwar nicht von dir selbst, sondern von anderen. Und dass du damit auch nicht unbedingt im Idealfall von deinen Mitspielenden so irritiert wirst, dass du gezwungen bist, aus dem auszubrechen, was du Pattern genannt hast oder das, was du immer schon gelernt hast oder eingeübt hast. Und Dinge ad hoc erfinden musst.
Das heißt, die Interaktion ist eigentlich ja genau dann der Unterschied auch zur Klassik zum Beispiel oder auch zum Pop, in dem genau das nicht stattfindet.
Genau. Also da im Prinzip bleibt jeder in seinem Schema im Pop. Und also das ist wirklich platt jetzt, weil das stimmt natürlich nicht durchgehend auch. Aber im Prinzip bleibt jeder in seinem Schema drin, in seiner Rolle drin, die er vorher quasi von den Komponisten, von den Dirigenten, wem auch immer, vorgegeben bekommen hat. Und weicht im Idealfall auch nicht davon ab. Einfach zum Nutzen der Musik, sage ich jetzt mal einfach, in der Klassik oder auch in der Popmusik. Und der Rock hatte so ein bisschen, die Rockmusik hat es ja so ein bisschen aufgebrochen mit Gitarrensoli und Pianosolo und Schlagzeugsolo und so, um ein bisschen mit reinzubringen. Aber im Jazz ist es eigentlich im live gespielten Jazz, das ist immer so ein bisschen, ne? Also ich glaube, da gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen dem, was ich als MusikerIn auf Live-Performer bei einem singulären Konzert oder was ich jetzt zum Beispiel für eine Aufnahme produziere und mache. Da wird sich viel mehr Gedanken, machen die Leute sich wahrscheinlich sehr viel mehr Gedanken darüber, was spiele ich jetzt genau in dem Moment oder wie baue ich Dinge aufeinander auf und wie passen die zusammen und wie reagiere ich da drauf. Aber im live gespielten Jazz und das ist vielleicht auch was da sehr was den Jazz da doch sehr unterscheidet von vielen anderen Musikgenres, reagiere ich assoziativ im Moment auf das, was ich von anderen höre, was ich mitbekomme. Oder, ich meine, es gibt immer, gibt ja auch Aufnahmen mit Soloaufnahmen, also wo jemand alleine da konzertiert für sich. Es ist ein Fluss und da ist es natürlich so, dass es immer einen Wechsel gibt zwischen den erlernten Patterns, die ich habe, aber mich vielleicht auch, und das ist vielleicht dann die höchste Form der Improvisation, von sich selbst inspirieren zu lassen und Dinge zu machen, die ich vorher selbst noch nie gemacht habe.
Dann bleibe ich aber dabei, dass wir in der KI eigentlich da ganz ähnliche Vorgehensweisen haben, denn wir haben sowohl die Pattern als auch die Variation als auch die Interaktion prinzipiell im Bereich des Möglichen. Was würde denn passieren und der Tag wieder kommen, wenn der erste Jazzmusiker sein Stück bei euch einreicht und es stellt im Nachgang fest, oder ihr wisst es vielleicht auch schon vorher, das ist eigentlich ein Prompting eines Algorithmus gewesen? Also ich könnte das morgen mal versuchen.
Einreichen. Schick's mal ein, bis ich merke. Ich muss da mal mit dem Pseudonym schreiben. Weiß ich nicht. Also das ist ja das Tückische an der KI, dass ich letztlich, dass sie ja offensichtlich sehr gut erkennen kann, was so im Normalbereich für unser Verständnis, für unsere Wahrnehmung noch toleriert wird und was offensichtlich.
Naja, und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja gerade beim Jazz dann die Chance, dass ich auch daneben liegen kann. Das ist dann vielleicht sogar genau das Interessante. Also ich sehe da großes Potenzial für die KI-generierte Musik, gerade für den Jazz.
Jetzt widerspreche ich dir mal, Frauke, okay, also damit es mal im Kreis hier rumgeht, wenn ich widerspreche. Ich glaube, eins der Kernelemente und der Kernwesenszüge des Jazz ist tatsächlich ja auch der Live-Auftritt. Also ich höre zwar sehr viel Jazz auch so konserviert, aber vor allem hat der Jazz ja seine Kraft durch diese Direktheit, also dass da jemand steht, der jetzt in diesem Augenblick Musik für dich macht. Also diese virtuelle Beziehung in so einem Konzertsaal, wo jeder glaubt, der macht das nur für mich alleine und nicht für die anderen 999.
Also im Live, ich bezweifle auch, dass es im Live-Kontext funktionieren kann, weil es spielt ja unheimlich viel da eine Rolle. Also es ist, ne, die Reaktion aus dem Publikum kann eine Rolle spielen, der Raum kann eine Rolle spielen, die Raumakustik kann eine Rolle spielen, das Instrument, auf dem ich spiele, kann ich reagieren. Also solche Sachen sind immer, es ist Töne erzeugen und die irgendwie so aneinander zu basteln, dass sie in ein bestimmtes Schema reinpassen und dann so klingen, als seien sie Jazz, das ist keine Frage, das kann die KI. Aber Jazz machen nicht. Ich will jetzt nicht sagen, ich würde es nicht auf jeden Fall entdecken. Also ich glaube, es wäre schwer zu entdecken. Auf einer Aufnahme, ob das jetzt von einer KI gepromptet ist oder von einer Musikerin, Musiker gespielt wird.
Also da bin ich mir sicher, ne? Den Test können wir mit dir machen, aber da
war ja klar. Aber es gibt zum Beispiel so ein wunderbares Experiment. Die Japaner stehen ja so wahnsinnig auf Roboter und die haben da natürlich auch einen Roboter kreiert, der die Fingerfertigkeit hat, irgendwie eine Charlie Parker, ich weiß nicht, ob es Charlie Parker oder John Coltrane war, Solo zu spielen. Ein ganz berühmtes. Das haben die ihm beigebracht. Das macht der Roboter. Das klingt auch, wenn ich die Augen zumache, klingt es nicht wie Charlie Parker oder wie John Coltrane, sondern es klingt wie jemand, der das Charlie Parker oder das John Coltrane Solo spielt. Ja, ich erkenne es wieder. Okay. Es ist auch Note für Note wahrscheinlich korrekt gespielt. Wenn die Intonation vielleicht nicht immer so hinhaut, das kann man auch noch irgendwann hinkriegen, und weil die Luftzirkulation ja auch eine Rolle spielt dabei. Aber da wird es schon schwieriger. Aber ja, klar, wenn ich die Augen zumache, weiß ich nicht, ist es jemand, der schlecht Charlie Parker imitiert oder mittelmäßig Charlie Parker imitiert oder ist es ein Klon?
Heute haben wir wieder so ein eine Retro-Bewegung. Ja? Wir pressen gestreamte Musik, die nur digital existiert, pressen wir wieder auf Platten. Und das Thema Unplugged, das heißt ja nicht, dass wir den Stecker zu Hause lassen, den Stromstecker, sondern das heißt ja nur, dass wir mit akustischen Instrumenten rangehen. Wahrscheinlich wird man sowas Ähnliches im Jazz auch wieder irgendwann mal haben, ne? Dass wir so viele digital koproduzierte Themen haben. Und wahrscheinlich ist das Unplugged dann auch eben dieses Thema, ohne die KI als Unterstützung dabei zu haben. Ja, ich freue mich zum Beispiel heute unglaublich, wenn ich jemanden höre, einen Sänger höre, der nicht mit Autotune in perfekten Bahnen singt, weil es ist unerträglich geworden ist, ja, jede Aufnahme nur perfekt zu hören.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass eine Jazzmusikerin, Jazzmusiker, wenn im Kompositionsprozess auf KI, die Unterstützung von KI zurückgreift, so wie Schriftsteller das tun oder Journalisten das tun, wenn sie sozusagen irgendwie an einen Punkt kommen, wo sie das Gefühl haben, sie kommen jetzt an dem Moment nicht weiter oder da fehlt ihnen irgendwie ein flüssiger Übergang oder sowas und sich dann Vorschläge machen zu lassen, das ist absolut vorstellbar. Das ist aber nur ein Teil der künstlerischen Exposition, die eben da stattfindet. Teil des Künstlerseins ist halt eben auch, das dann auch umzusetzen.
Wir haben für Musik nur sehr schwierige Sprachen, sehr sperrige Sprachen entwickelt. Wir haben eine Notation, die funktioniert sehr gut in der Klassik. Da kann ich alles in allen Details reinschreiben, da weiß ich, da soll diese Note kommen. Das zerfällt schon, wenn ich dann aus der Klassik rausgehe in die moderne Musik, in die zeitgenössische Musik, wo ich schon gar nicht mehr diese Tonhöhen habe und so weiter, wo ich Geräusche mit drin habe. Im Jazz ist es ja auch so. Also ich meine, die Notation eines Jazzstückes ist ja wirklich sehr rudimentär. Eine Band findet sich zusammen, bespricht mal grob die Struktur des Stückes, bespricht die Harmonik, weiß, welche Akkorde wann wie kommen sollen. Und all die Zwischentöne einer Improvisation und so weiter sind gar nicht beschreibbar. Ist es denkbar, dass die KI hier, gerade wenn sie generiert, ja auch praktisch eine Beschreibungssprache aufbaut in die andere Richtung, dass sie auch helfen könnte, um viel genauer zu beschreiben, was ihr da eigentlich im Archiv habt, was wir da eigentlich hören, wie das eigentlich aufgebaut ist?
Es gibt verschiedene Versuche der Musikanalyse mit Hilfe von Big Data oder mit Hilfe von mit vielen Aufnahmen, die ich eben algorithmisch dann vergleiche. Und da gibt es das Jazzomat-Projekt an der Uni Weimar zum Beispiel, die das vor ein paar Jahren gemacht hat. Die haben halt einfach knapp 500 verschiedene Jazzstücke, dann eben die Aufnahmen nebeneinander gelegt und haben dann Strukturen, Patterns, Tonhöhen, Variationen und so weiter verglichen, haben überlegt, wie das Solo aufgebaut und versuchen anhand dessen dann auch Vergleiche zu ziehen, wo hat er möglicherweise, was du vorhin ansprachst, wo hat er seine Vorbilder her, wo hat er es schon mal gehört, auf wen beruft er sich da, was zitiert er da gerade in dem Moment und so weiter. Also um das sozusagen zu automatisieren. Diesen Versuch gibt es. Da gibt es noch ein anderes, Dig That Lick heißt, das ist von der in London an der Queen's Mary University gewesen vor, also auch schon wieder, sind alle schon so acht, neun Jahre alt, diese Projekte, wo es genau um das Gleiche geht. Also wie erkenne ich Musikstücke anhand ihrer.
Aber ich höre schon Unterton, wie du das erzählst. Du bist da nicht begeistert von, oder?
Ich bin da überhaupt nicht begeistert von. Ich halte es für, nein, das ist Ich schätze die Kollegen, also die Weimarer, die kenne ich ja, und ich schätze deren Arbeit sehr, und ich habe mehrere Vorträge schon auch von den Kollegen gehört. Ich finde es unheimlich begeisternd, mit was für einem Enthusiasmus die dabei sind, mit welcher, das ist wieder ironisch, ne? Nein, es ist gar nicht so böse gemeint. Ich bin nicht überzeugt, I'm not convinced, aber das ist ein super Versuch. Ich finde das ein super Ansatz, eine super Idee, da dran zu gehen. Und ich weiß nicht, wo der Jazzomat im Moment steht, weil das funktioniert nur, wenn das immer weiter gefüttert wird und immer größere Datenbasis sozusagen da auch zustande kommt. Ob sich das dann auch sozusagen als profund erweist, irgendwann dieses Verfahren so vorzugehen.
Ich bin sehr gespannt, weil der Musikkorpus ist jetzt ja natürlich viel, viel größer. Also wenn ich auf Spotify oder auf Apple Music gehe, dann bin ich bei 40 Millionen Titel aufwärts. Das heißt, also da ist man sehr gespannt, was da passiert, wenn man all das nimmt mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, die massiv weiterentwickelt wurden. wir kommen langsam zum Abschluss. Wenn du auf die berühmte einsame Insel müsstest und du dürftest 3 Platten mitnehmen oder 3 Singer und du sitzt da auf einem unfassbaren Schatz, ja, um den dich viele beneiden. Was würdest du uns da einpacken?
Ich sag mal so, also ich stehe wahnsinnig auf Thelonious Monk. Ich glaube, Thelonious Monk wäre bei mir jemand, der immer mit auf die Insel kann. Als Typ weiß ich nicht, aber als Musik auch Ellington. Also gerade so, es gibt so wahnsinnig schöne Duo-Produktionen von Ellington, also mit Ella Fitzgerald oder mit John Coltrane. Ganz wunderbare Aufnahmen, also da könntest du mich immer mit locken, stehe ich total drauf. Und ich habe sehr in den letzten Jahren auch freiere Sachen schätzen gelernt und ich verehre Alexander von Schlippenbach sehr, ein großartiger Musiker, der aus dem Free Jazz kommt, aber unheimliche tiefe Musikalität hat für mich. Ach Gott je, da gibt es so unendlich viel. Also von daher, es gibt auch so viele junge Musiker, die großartig sind. Ich stehe total auf, das erzähle ich jetzt besser nicht, weil das hören ja andere. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sich... Deswegen bleibe ich doch lieber bei den Alten, den Altvorderen sozusagen und lasse es dann bei Ellington und Monk und Coltrane oder so.
Sehr schön. Wenn man jetzt zugehört hat, bis jetzt gerade eben, und jetzt Lust bekommen hat, sich mit dem Jazz und dem Jazz-Institut in Darmstadt nochmal näher auseinanderzusetzen, was kann ich denn tun? Was kann ich bei euch machen? Kann ich da einfach hinfahren und klingeln oder muss ich mich da anmelden?
Wir bitten im Moment um Anmeldung. Das hat aber immer damit zu tun, dass ja die meisten Leute, die zu uns kommen, irgendein Vorinteresse haben, also die ein spezifisches Interesse haben und wir uns in der Regel auch versuchen, ein bisschen auf die BesucherInnen vorzubereiten. Also welches Forschungsinteresse haben sie, welchen Bereich, dass wir ein bisschen schon mal wissen, wer auf uns zukommt. Aber es kann jeder bei uns vorbeikommen. Also man kann auch bei uns vorbeikommen. Wir haben ja Zeitschriften ohne Ende, also eine der größten Jazz-Zeitschriftsammlungen weltweit. Und man kann kommen und Zeitschriften lesen. Wir haben aktuelle Zeitschriften abonniert aus der ganzen Welt. Man kann Musik hören kommen, einfach herkommen, Schallplatte auflegen, Musik hören, Kopfhörer auf und dann Musik hören, kann stöbern. Das kann man alles machen. Und ist immer herzlich willkommen, kriegt immer einen Kaffee und kann sich nett mit uns unterhalten über Jazz oder auch nicht Jazz. Das ist immer gegeben. Ich weiß auch nicht, ob das jede KI dann so hinkriegt. So.
Sehr schön. Eine allerletzte Frage von mir. Wenn ich so in das Publikum bei Jazzkonzerten höre, wie lange wird es Jazz noch geben?
Irgendwie habe ich auf die Frage gewartet. Jazz is dead. No, it's not dead, it just smells funny. Wie lange wird es Jazz noch geben? Jazz wird es immer geben. Ob es Jazz als Wort noch immer geben wird, das weiß ich nicht. Aber eine Musik, die auf Grundlage von Interaktion und Improvisation und Zuhören, also gegenseitigem Zuhören der KünstlerInnen untereinander beim praktischen Musikmachen achtet, die wird es immer geben. Also ich glaube, es ist eine Herausforderung für jeden Musiker, jede Musikerin, sich diesem Prozess zu stellen. Egal aus welchem Bereich er kommt, welche Ausbildung er hat und welche Vorlieben er oder sie hatten vorher. Und ich glaube, es wird immer welche geben, die dieses Gefühl des gemeinsamen Improvisierens erleben wollen. Und von daher habe ich da überhaupt keine Sorgen, wie das Publikum da mitgeht und wie viel Spotify-Hörer der Jazz dann irgendwann haben wird. Damit lebt die Industrie, also da lebt der Jazz ja schon lang genug mit, also vor allem in Europa, dass wir bei 1,2 oder 1,5 oder 1,8% Marktanteil sind, je nachdem, ob Götz Alsmann gerade eine Platte produziert hat.
Also auf den Jazz. Und für alle da draußen, die das dunkle Gefühl haben, dass Helene Fischer nicht das Ende der musikalischen Fahnenstange ist,
auf keinen Fall.
In den nächsten Jazzclub eures Vertrauens und lasst euch
Kann ich nur zu ermutigen. Rein. Kann ich nur zu ermutigen. Gibt es bestimmt auch einen St. Peter Ording und du bist in München, Frau Kohl, wahrscheinlich, ne?
Genau, ja.
Also ab in die Unterfahrt.
Genau. Ab in die Unterfahrt, genau.
Sehr schön. Vielen Dank, lieber Arndt. Wir sehen uns ganz sicher in Darmstadt demnächst. Ich klingel dann mal und will meinen Kaffee haben.
Ja, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Bist willkommen, jederzeit. Komm vorbei.
Danke. Ja? Danke dir.
Also, ciao, ihr beiden. Digital wonders, business science galore, bytes and clicks and numbers in a new age song. Every code and data, join the journey along. Daydream.
Future where it stands in this digital.